Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Lebenslanges Lernen, das ist schon lange unser Lebensmotto. Viele Arbeitsbereiche verändern sich rasant und wer da nicht am Ball bleibt, steht schnell außen vor. Weiterbildung ist das Schlüsselwort, berufsbezogen genauso wie die individuelle. Und wir fragen heute, ist diese Krisenzeit, in der wir jetzt gerade leben, eigentlich die perfekte Zeit, um sich weiter zu qualifizieren? Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Bettina Köster. Die Krise als Chance nutzen, das ist nicht nur ein Slogan oder Titel so mancher Veröffentlichung, da scheint auch etwas dran zu sein. Menschen können sich in Krisenzeiten auf ihre Stärken besinnen und schauen, wie die ihnen möglicherweise aus der Patsche helfen. Seit Mitte März leben wir alle in einer großen Krisenzeit. Das Ende der Pandemie ist noch nicht in Sicht und deshalb wollen wir heute darüber diskutieren, ob jetzt die Zeit reif ist, sich weiterzubilden. Wer beispielsweise jetzt in Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit gerutscht ist, könnte die Zeit produktiv nutzen. Und diejenigen, die zwar ihren Job noch haben und nicht verloren haben, sehen vielleicht trotzdem in der Krisenzeit auch eine kreative Zeit, um sich individuell weiterzubilden. Wie ist es bei Ihnen? Welche Rolle spielt in Ihrem Leben die Weiterbildung? Denken Sie gerade jetzt darüber nach? Machen Sie vielleicht gerade sogar auch eine? Unterstützt Sie Ihr Chef dabei? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64 und teilen Sie uns gerne Ihre Erfahrungen oder vielleicht auch Fragen, die Sie zu dem Bereich haben, mit. Oder Sie schreiben uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Telefonnummer, dann rufen wir Sie im Laufe der Sendung zurück. Jetzt komme ich aber erstmal zu meinem ersten Gast, Joachim Giese. Er ist Vorstand der WBS Trainings AG, einer großen digitalen Anbieter in Sachen geförderte berufliche Weiterbildung in Deutschland. Bei Ihnen kann man sowohl Sprachkurse als auch einen MBA-Abschluss machen. Sie werben mit virtuellem Unterricht. Wie hat sich die Krisenzeit bei Ihnen bemerkbar gemacht, Herr Giese? Eher ein Einbruch bei den Nachfragen oder gab es mehr Anfragen als vor Corona?
Hallo Frau Köster. Ja, eigentlich war die Pandemie gar nicht so eine große Veränderung für uns, weil wir ja schon auch einen Großteil unserer Schulungsteilnehmer in einem virtuellen Klassenraum hatten. Das heißt, wir mussten dann unsere Schulungsteilnehmer nach Hause bringen, also ins Homeoffice bringen. Aber viele hatten das auch vorher schon gemacht. Also ein Fünftel unserer Schulungsteilnehmer war auch schon im Homeoffice. Also geändert hat sich eigentlich nur, dass wir sie dann von zu Hause aus haben lernen lassen. Und somit ist der Unterricht im Grunde gleich geblieben. Was sich natürlich jetzt verändert, ist, dass wir verstärkte Nachfrage nach Themen haben zu digitaler Weiterbildung. Ja, vor allen Dingen auch, wenn es vom Homeoffice ausgeht, damit unsere Schulungsteilnehmer nicht anreisen müssen.
Was sind das für Anfragen? Können Sie vielleicht mal uns ein Beispiel nennen, in welchem Bereich der digitalen Weiterbildung da besonders nachgefragt wird?
Na, besonders nachgefragt ist natürlich alles, wo einfach das E davor steht, also für die Erlangung digitaler Kompetenzen, wie beispielsweise der E-Health Manager, E-Commerce, Arbeiten 4.0 oder Trainer für Online-Weiterbildung und Referent für Digitalisierung. Solche Qualifizierungen sind im Moment sehr stark nachgefragt. Was wir aber auch merken, dass es eine Veränderung im Arbeitsmarkt gibt, dass also beispielsweise Kurse wie Wach- und Sicherheitskraft, es gibt gerade eine verstärkte Nachfrage nach Sicherheitskräften, dass die gefragt werden. Oder was ich ganz interessant finde, viele Eltern machen gerade die Erfahrung, dass Homeschooling auch ganz spannend sein kann. Das heißt, die suchen auch nach den Vorbereitungskursen zum Quereinstieg zum Lehrer. Oder wir haben einen Programmierkurs, also wo wir innerhalb von 15 Wochen Programmieren im Bootcamp unterrichten, also 12 Wochen sehr konzentriert online und 3 Wochen im Hotel. Auch das wird gerade sehr stark nachgefragt.
Jetzt sagten Sie eingangs schon, dass bei Ihnen sowieso schon sehr viel virtuell war. Waren denn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen da auch alle schon drauf eingestellt? Also hatten die den entsprechenden Internetzugang zu Hause? Hatten die Hardware, die dafür notwendig ist, alles schon zu Hause?
Zu Hause hatten sie das teilweise. Also wir hatten, wie gesagt, von unseren damals so 8000 Teilnehmern, die in unseren virtuellen Klassenzimmern lernen, hatten wir 1500 schon zu Hause. Und die Die restlichen Teilnehmer haben wir entweder mit Hardware versorgt oder sie haben von ihrer Hardware von zu Hause auf den Rechner an unserem Standort zugegriffen. Was dann aber ganz spannend war, und das zeigt auch den Stand der Digitalisierung in Deutschland, dass roundabout 400 von unseren Teilnehmern, also so 6-7%, überhaupt gar keinen guten Internetanschluss zu Hause hatten. Den mussten wir also mit einem LTE-Hotspot von der Telekom aushelfen, damit sie also mobiles Internet haben. Mhm. Also das Thema Digitalisierung in Deutschland stockt oft auch schlicht und ergreifend am privaten Internetanschluss.
Mhm. Jetzt sind die Volkshochschulen ja diejenigen, die sowohl für berufliche als auch für die individuelle Weiterbildung da sind und das auch für den schmalen Geldbeutel, sage ich jetzt mal. Dr. Marie Batzel, Sie sind Direktorin der VHS in Neuss. Wie haben Sie denn die Pandemie erlebt, den Ausbruch der Pandemie? Hat sich da ein Einbruch eingestellt bei Ihnen oder ist es auch mehr gerade geworden, wie wir es eben gehört haben von Herrn Giese?
Na, als wir das Haus erstmal schließen mussten, wurde es natürlich erstmal viel weniger, weil wir ja die Präsenz nicht mehr hatten. Und als kommunaler Anbieter sind für uns natürlich gerade die Unterrichtsstunden oder die Kurse in Präsenz eigentlich die wichtigsten. Zum Glück hatten wir aber auch schon vorher Infrastruktur, um online unterrichten zu können. Und innerhalb von ganz kurzer Zeit haben wir also umgerüstet und haben also ganz unterschiedliche Formate in ganz vielen Fachbereichen angeboten, um dann eben auch online weiter unterrichten zu können. Mittlerweile können wir zum Glück wieder, wenn auch in begrenztem Maße, direkt bei uns im Haus unterrichten und verbinden jetzt also beides.
Mhm. Das heißt, es war erstmal so eine Umstellungszeit, da wahrscheinlich auch für die Dozenten, oder? Also für die Lehrkräfte, denn ich denke mal, nicht jeder ist darauf eingestellt, dass man dann von zu Hause aus plötzlich seinen Kurs gestaltet, oder?
Ja, erstmal war es natürlich traurig, weil ganz viele motivierte Mitarbeiter und Lehrkräfte ihre Kurse nicht weiterführen konnten. Aber ganz schnell ist das umgeschlagen in eine ganz große Weiterbildungsfreude der Lehrkräfte selbst und auch der Mitarbeitenden. Wir hatten zum Glück im Vorfeld schon einiges geleistet, beziehungsweise die Lehrkräfte waren selbst schon sehr aktiv geworden. Wir haben zum Beispiel in einem großen Kreis teilgenommen an einem MOOC, also an einem Online-Kurs, an einem großen, der Erwachsenenbildende darauf vorbereitet, eben Unterricht auch digital abhalten zu können. Dann gab es auch von unserem Verband schon eine Cloud, eine Lernplattform, sodass wir durchaus Infrastruktur hatten, auf die wir dann zugreifen konnten. Und natürlich gab es große Bemühungen, gleich am Anfang, direkt im März und am April, die Weiterbildenden selbst weiterzubilden.
Haben Sie da so ein paar Zahlen, dass wir mal so eine Idee haben, ob das mehr genutzt wurde, das digitale Angebot?
Ja, also ich weiß, dass deutschlandweit mittlerweile die VHS Cloud, das ist also unsere Lernumgebung im Internet, mittlerweile mit fast 500.000 Teilnehmenden bestückt ist. Das heißt, 500.000 Deutsche knapp sind bereits angemeldet in der VHS Cloud und lernen da in Bildungsangeboten von ihren regionalen und kommunalen Volkshochschulen. Das ist also eine mehr als Vervierfachung, glaube ich, von den Werten, die wir noch im Januar hatten. Und entsprechendes kann man auch sagen vom Lernportal der Volkshochschulen. Das ist ein Portal, wo man sowohl selbst lernen kann, zum Beispiel Deutsch oder auch andere Grundbildungsthemen. Und auch in dem Bereich muss es ungefähr eine Vervierfachung gewesen sein. Und auch da haben wir jetzt fast 500.000 Anmeldungen und eben Teilnehmende, die dort online lernen. Das ist eine große Veränderung.
Jetzt haben wir eben von Herrn Giese gehört. Also gerade die digitale Weiterbildung ist sehr gefragt. Ist das bei Ihnen ähnlich? Also haben Sie da auch entsprechend Angebote?
Wir haben da auch Angebote, hatten auch immer Angebote, vielleicht sogar noch von einem anderen Punkt ausgehend. Also als Volkshochschule ist die digitale Grundbildung für uns ja ein ganz wesentliches Programmbereichselement. Und nur weil wir eben kontinuierlich und immer kommunal ganz viel Wert auf die digitale Grundbildung gelegt haben, ist es jetzt vielen Menschen überhaupt möglich, ins Homeoffice zu gehen oder sich jetzt digital weiterzubilden. Also die ganzen Kurse, wie gehe ich mit meinem Smartphone um, wie richte ich mir eine Videokonferenz ein, die fanden ja schon immer und im Vorfeld statt. Da können jetzt natürlich sich viele drauf berufen und stützen. Und jetzt suchen sie aber bei uns, zumindest ist das in der VHS Neuss so, mehr Angebote der allgemeinen Weiterbildung. Also Sprachen oder ganz einfach Gitarre lernen oder Fotokurse oder kreative Kurse auch oder auch geisteswissenschaftliche Angebote.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, nochmal unsere Hörerinnen und Hörer anzusprechen. Haben Sie auch schon Erfahrungen jetzt nochmal vielleicht auch besonders gesammelt in dieser Corona-Krisenzeit? Haben Sie sich auch aufgemacht und geguckt, was könnte ich denn da mal machen? Also auch gerade was digitale Weiterbildung angeht. Mögen Sie Ihre Erfahrungen vielleicht auch mit uns teilen? Dann rufen Sie jetzt gerne an unter 00800 44 64 44 64, noch einmal 00800 44 64 44 64. Dann können Sie hier direkt ins Studio gestellt werden und mit uns sprechen natürlich. Jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter. Dr. Lutz Görz ist ebenfalls bei uns oder mit uns zusammengeschaltet. Er ist Leiter des er ist Leiter der Bildungsforschung beim MMB-Institut in Essen. Herr Görz, Sie haben so ein bisschen Überblick über den Weiterbildungsmarkt in Deutschland. Hat die Krise ein Mehr an Angebot und Nachfrage für die Institutionen gebracht? Wir haben es jetzt gehört, ja. Ist das für den Rest auch so? Der Anbieter?
Ja, also soweit es digital ist, kann man das auf jeden Fall sagen. Also die Anbieter, die tatsächlich Online-Angebote vorgehalten haben, können da von Umsatzzuwächsen berichten. Es gibt natürlich auch andere, die tatsächlich eher nur Präsenzangebote hatten, die allein dadurch, dass sie schließen mussten, größere Probleme hatten, auch ökonomisch. Im April war auch noch die Rede davon, dass etliche Anbieter in die Insolvenz gehen werden. Das hat sich offenbar nicht so bewahrheitet, dank verschiedener Rettungspakete, aber die Nachfrage ist da, nur konnten aufgrund des Lockdowns viele Anbieter die Nachfrage nicht so befriedigen, weil sie sehr auf Präsenzunterricht fixiert waren.
Das heißt, die Umstellung, wir haben es eben gehört, bei der VHS lief das ja scheinbar zumindest ganz gut, dass man digital auch Angebote machen konnte. Das war aber nicht bei den anderen so.
Ja, also die VHS hat wirklich gut daran getan, so früh die VHS-Cloud einzuführen, sodass sie im Grunde marktreif war, als die Corona-Krise kam. Das ist bei vielen kleineren und spezialisierten Anbietern nicht so. Es gibt natürlich auch noch weitere große Bildungsanbieter, die mit vielen Niederlassungen, gerade in der beruflichen Bildung, bundesweit aktiv sind. Die haben selbstverständlich auch entsprechende Angebote und konnten das dadurch ein bisschen abfedern.
Okay, aber es waren auf jeden Fall Einschnitte bei vielen. Haben Sie einen Überblick darüber, wie so das Nutzungsverhalten war? Also haben denn teilweise die Menschen vielleicht auch etwas gesucht, was, ich sag mal, vielleicht auch im Gratisbereich liegt? Denn es werden ja viele Tutorials angeboten über YouTube und da kann man sich ja auch fortbilden, sage ich jetzt mal, ohne dass man ja das Portemonnaie öffnen muss.
Ja, also da sehen wir natürlich auch schon eine ganz klare Steigerung in den Nutzerzahlen schon vor Corona. Denn Lernen nebenbei online, das ist für viele schon sehr selbstverständlich geworden. Da ist YouTube oder Vimeo sicherlich auch ein Antreiber. Und es gibt ja auch noch viele Angebote, auch auf internationaler Ebene, die man relativ schnell buchen kann und die relativ einfach zu handhaben sind. Also von daher gab es diese Nachfrage schon und wir haben gesehen, dass gerade für diese Anbieter die Nutzerzahlen zu Beginn der Corona-Krise ganz stark angewachsen sind. Das heißt, dass die Leute sagten die ganze Zeit, will ich mal Spanisch lernen, jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit, das zu machen und haben bei einem Online-Sprachenanbieter einen entsprechenden Kurs gebucht. Das kann natürlich dazu führen, weil die Leute die Medienkompetenz haben oder vieles dazugelernt haben während Corona, dass sie hinterher einen entsprechenden Präsenzkurs bei einem anderen Anbieter nicht mehr buchen, weil sie mit den anderen Angeboten zufrieden sind.
Herr Giese, wie sehen Sie denn solche Gratisangebote? Das ist ja eine Riesenkonkurrenz für Sie.
Also ich sehe das nicht als Konkurrenz, ich sehe das tatsächlich eher als Appetizer. Ich glaube, wenn die Nutzer Erfahrungen machen mit solchen Angeboten, dann wird erstmal Lust auf Weiterbildung gemacht und wir machen schon auch die Erfahrung, dass die Angebote dann am Ende nicht unbedingt ausreichen, wenn man wirklich was Neues lernen will, wenn man wirklich neue Kompetenzen erwerben möchte. Wir stellen es immer dann fest, wenn wir nach Medien suchen, die wir in unseren Kursen einsetzen, dass dann am Ende oft das deutschsprachige Angebot doch begrenzt ist. Aber es ist immer eine gute Ergänzung. Ich glaube, das macht Lust auf Weiterbildung und auch Lust, dann anschließend in der Volkshochschule oder bei der WBS dann einzusteigen.
Lust auf Weiterbildung hat auch Frau Nell aus Braunschweig bekommen in dieser Zeit. Frau Nell, mögen Sie erzählen, mir ist weitergetragen worden, dass Sie Webinare besucht haben. Was für Webinare waren das?
Ja, sehr gerne. Guten Tag erstmal. Ja, ich habe Webinare besucht, vor allem zum Rassismus, Klassismus, zum Bereich Bildung und aber auch zum Bereich Gender, also im Bereich Gender und Diversität. Mhm. Ich habe auch vorher schon sehr viel Wert auf Fort- und Weiterbildungen gelegt und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich häufig auch meinen Arbeitgeber davon abhängig gemacht, also damit in Verbindung gebracht habe, also meinen Arbeitsplatz davon abhängig gemacht habe, ob ich die Möglichkeit zu Fort- und Weiterbildungen habe oder nicht. Mhm. ja, und in der Corona-Lockdown-Zeit konnte ich natürlich die Angebote viel, viel häufiger nutzen. Dadurch, dass ich auch nochmal alleinerziehend bin, ist das für mich nochmal ein ganz anderer Zugang zu Angeboten.
Das heißt, Sie haben jetzt nochmal die geschenkte Zeit nutzen können, heißt das für Sie, oder?
Tatsächlich, ja. Ich habe die geschenkte Zeit nutzen können. Ich bin nicht in Kurzarbeit, aber dennoch finden viele Online-Angebote auch am späten Nachmittag oder abends statt. Und daher konnte ich das am Abend, also konnte ich die Angebote am Abend auch nochmal annehmen.
Jetzt haben Sie eben gesagt auch, dass Sie Ihren Arbeitgeber auch danach ausgesucht haben, dass Sie entsprechende Fortbildungen bekommen. Ging das denn immer so eins zu eins auf?
Das ging bisher recht gut auf. Also ich bin als Soziologin in Projektarbeiten häufig tätig. Mhm. Das heißt, meine Verträge sind häufig oder bisher immer befristet gewesen. Das heißt, ich bin auch von Fort- und Weiterbildungen abhängig. Das ist für mich eine Möglichkeit, dann zukünftig auch nochmal einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu haben. Wenn die Fort- und Weiterbildungen wegfallen in einer bestimmten Zeit, in der ich in einem Vertrag drin bin, heißt das für mich auch, dass ich zukünftig nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt die Möglichkeit habe, aktuell auf dem neuesten Stand zu sein.
Wenn Sie Weiterbildungen suchen, nach welchen Kriterien gehen Sie? Sie haben jetzt gesagt, viele kostenlose Webinare konnten Sie nutzen. Wenn es, ich sag mal, in die Kostenpflicht geht, haben Sie da Kriterien, die Sie nutzen, wenn Sie sich da umschauen?
Ja, tatsächlich. Also das war vorher schon bei Präsenzseminaren so, ist aber jetzt auch bei Online Angeboten so, dass ich mir erst natürlich die Themen anschaue, dann eben auch, wer bietet das an und was bringen die Referenten selbst als Referenz mit. Und danach entscheide ich das. Und ich muss auch dazu sagen, ich würde das sehr unterstützen, was gerade eben schon gesagt wurde, dass die Gratisangebote tatsächlich einen Vorgeschmack auf Weiterbildung in dem Bereich auch nochmal sind. Ich muss sagen, dass ich in der Zeit, in der ich auch Gratis-Webinare besucht habe, zum Beispiel darüber zu Büchern gekommen bin, die ich mir dann daraufhin gekauft habe oder eben zu Anbietern gekommen bin, die ich dann auch in der Präsenzzeit annehmen würde.
Dankeschön, Frau Nell, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung gibt jedes Jahr den nationalen Bildungsbericht heraus. Das zuletzt untersuchte Jahr ist 2018 gewesen und der entsprechende Bericht wurde vor kurzem veröffentlicht. Mitgeschrieben hat ihn Dr. Sarah Widani. Sie ist Abteilungsleiterin System und Politik im Deutschen Institut für Erwachsenenbildung. Mit ihr bin ich in Berlin verbunden. Grüße erstmal Frau Widani.
Ja, schöne Grüße nach Nordrhein-Westfalen.
Wenn Sie das jetzt so gehört haben, was unsere Gäste gesagt haben, aber auch vielleicht die Hörerin, stimmt das mit dem überein, was Sie herausbekommen haben über die Erwachsenenbildung in Ihrer untersuchten Zeit?
Ja, also wir wurden ja auch von der Pandemie überrascht bei der Finalisierung vom nationalen Bildungsbericht und haben versucht, noch so gut wie möglich das anzusprechen. Was wir liefern können mit dem nationalen Bildungsbericht, ist jetzt so eine sozusagen Bestandsaufnahme der Weiterbildung vor der Pandemie. Das sind die aktuellsten Daten, die wir dort verwenden. Also eher zu sagen, wie startet die Weiterbildung jetzt in diese neuen Anforderungen, was Digitalisierung betrifft, was vielleicht auch die wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Und eher zu gucken, also auch schon uns Fragen zu überlegen, was können wir in 2 Jahren in den Daten beobachten. Und da eben sicherlich ein Anstieg der Teilnahmen an diesen Distance-Learning-Formaten, also Online-Kurse, Webinare und so weiter, und ein Rückgang wahrscheinlich auch der Präsenzformate. Das wär so eine These, die wir da beobachten.
Und, ja.
Und dann wird natürlich die andere spannende Frage sein, wie dieser Weiterbildungsmarkt sich entwickelt. Also wir haben einen sehr heterogenen Markt. Da gibt es viele verschiedene Anbieter, kommerziell, betrieblich, gemeinschaftliche Anbieter der Kirchen oder Gewerkschaften und andere Interessensgruppen und die staatlichen Anbieter wie die Volkshochschulen, die unterschiedliche Rahmenbedingungen haben, um jetzt Weiterbildung anzubieten. Und sicherlich gab es vorher eine ganz klare Dominanz der Präsenzformate. Was aber sich in den letzten Jahren schon entwickelt hat, war, dass diese immer stärker auch mit Online-Formaten kombiniert wurden, also Lernplattformen eingesetzt wurden oder auch mal ein Teil der Präsenzlehre online verlegt wurde. Und Anbieter, die da schon Erfahrung hatten, haben jetzt sicherlich einen leichteren Ausgangspunkt, diese Umstellung zu schaffen hin zu einem stärker digitalen Angebot.
Wo ist denn in Ihren Augen am meisten Nachholbedarf, was Weiterbildung angeht?
Also die Weiterbildung ist ein recht wenig regulierter Bereich. Eigentlich kann jeder Weiterbildung anbieten. Und wir wissen so aus der Bildungsforschung, dass ein ganz entscheidender Faktor dafür ist, ob Lernen gelingt, ob die Weiterbildung wirksam wird, von der Lehrperson abhängt, von den Kompetenzen der Lehrperson. Und wie jetzt schon die Frau Batzel beschrieben hat, gab es jetzt ziemlich viele Anstrengungen, die digitalen Kompetenzen, die jetzt notwendig sind, auch professionell zu begleiten. Also hier die Kompetenzentwicklung der Lehrenden zu unterstützen und dort niedrigschwellige, qualifizierende Angebote bereitzustellen, das ist sicherlich eine Herausforderung. Das sind ja auch oft Personen, die sind freiberuflich oder nebenberuflich beschäftigt, sind jetzt von der Krise auch nochmal ganz besonders betroffen in ihrer Existenz. Und das wäre eine wichtige Maßnahme, die zu unterstützen.
Alexander Gerold aus Köln hat sich bei uns gemeldet. Er ist Berufsschullehrer. Grüße Sie, Herr Gerold.
Grüße Sie, hallo.
Ich lese hier, dass Sie selbst Lernvideos produziert haben. Was denn für welche?
Das ist richtig, ganz genau. Ich habe im März angefangen, als es mit Corona anfing, wollte ich meine Schüler auch erreichen, wollte nicht nur Arbeitsblätter per Mail verschicken und habe dann angefangen, YouTube-Videos zu erstellen für Azubis im kaufmännischen Bereich. Anfangs nur für meine Schüler und mittlerweile ist es recht erfolgreich und ich kriege sehr viel positives Feedback und es macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Das heißt, Sie hatten schon die digitalen Kompetenzen, von denen wir die ganze Zeit reden, wo sich einfach viele fortbilden müssen, haben Sie schon mitgebracht?
Jein. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir selbst dann sehr viel im Eigenregie beigebracht. Das ist gar nicht mal so einfach. Man muss auf wirklich vieles achten, aber es macht wirklich Spaß, sich da vorzubilden und man hat die Möglichkeiten, da auch selbst beizulernen, indem man dann sich so Tutorials anguckt. Und unsere Schule ist auch sehr gut aufgestellt, was das Digitale angeht. Von daher habe ich da auch sehr viel Unterstützung bekommen und mittlerweile ist es wirklich ganz toll, was daraus geworden ist und hoffe, dass dieser Kanal weiter wächst. Und Sie erinnern sich ja wahrscheinlich auch an das Rezo-Video. Auch das ist ja ein berühmter YouTuber, der da ja eine große Reichweite hat. Sie haben ja selber im Deutschlandfunk darüber berichtet. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in einigen Jahren, dass ich vielleicht der zweite Rezo für Azubis werde.
Ja, schauen wir mal. Herr Gerold, was mich noch interessieren würde, wir haben eben gehört von der Frau Widani, dass sie, dass die Lehrperson was ganz Wichtiges ist beim Lernen, also dass die im Mittelpunkt steht. Inwiefern rücken Sie aus dem Mittelpunkt heraus bei den Lernvideos? Oder ja, tun Sie das überhaupt? Weiß ich ja gar nicht.
Das ist eine gute Frage. Also ich arbeite eigentlich ganz, ganz viel mit PowerPoint. Das heißt, ich nehme ein Video per PowerPoint quasi mein Bildschirm auf und bin gar nicht in dem Video zu sehen. Man hört nur meine Stimme. Und deswegen erkläre ich das Video so. Also weg natürlich von der Lehrperson, das ist noch ziemlich anonym. Natürlich ist es von Vorteil, wenn man, also man kann den Präsenzunterricht durch ein Lernvideo nicht ersetzen. Das soziale Miteinander ist das A und O natürlich im Unterricht. Aber als Hilfsmaßnahme, als Hilfestellung, um jetzt auch diese schwierige, verrückte Zeit zu überbrücken, sind diese Lernvideos sehr hilfreich. Und aber Sie haben natürlich recht, dass die eigene Präsenz, die kann man dadurch nicht ersetzen. Und das ist nur eine Hilfsmaßnahme.
Dankeschön, Herr Gerold, dass Sie sich bei uns gemeldet haben. Wenn Sie noch Ihre Erfahrungen teilen mögen, rufen Sie gerne bei uns an 00800 44 64 44 64, ist die Telefonnummer, um sich bei uns zu melden. Ja, Krisen können Aktivität und Kreativität freisetzen. Das haben wir eben gehört, auch bei unserer Hörerin und unserem Hörer. Sie sind selbst aktiv geworden, einmal als Teilnehmerin oder eben halt auch als Anbieter. Jetzt ist die Frage, wir haben natürlich in dieser ganzen Lockdown-Zeit auch immer wieder gehört, zu welch großen Pannen es gekommen ist, dass es eben halt auch große Schwierigkeiten gab. Sei es, dass man zu Hause vielleicht dann nicht so ganz schnell mit zurechtgekommen ist mit der Technik, aber eben halt auch, was Verbindungen angeht, was die Ausstattung, die Netzausstattung angeht. Was ist denn mit denjenigen, Herr Görz, die da sich ein bisschen schwerer mit tun? Also die da nicht sagen, okay, ich gucke jetzt mal, kann ich bei YouTube lernen an Tutorials und da mache ich mich selbstständig, und die da vielleicht ein bisschen schwerer sich mit tun?
Also da haben wir natürlich einmal die Teilnehmenden an den Kursen, die das angeht, und natürlich auch die Dozenten, die sich damit schwer tun, die vielleicht 30 Jahre Lehrer waren, dann Kurse gegeben haben an einer privaten Weiterbildungseinrichtung und jetzt mit einmal von 0 auf 100 Digitalunterricht machen müssen. Die haben es natürlich schwer, weil man hier Dinge lernen muss, für die andere 5, 7 oder 10 Jahre Zeit haben. Und wo jetzt die Frage ist, wie wird sich das weiterentwickeln? Werden die weiterhin noch Dozenten sein, so wie bisher? Wenn die Akademien zu sind, ist das dann natürlich schwierig. Viele sind ja auch Honorarkräfte und dadurch nicht unbedingt so abgesichert, machen dann möglicherweise was anderes, weil sie Geld verdienen müssen. Und andere hoffen natürlich darauf, dass die Einrichtungen wieder öffnen und sie wieder Präsenzunterricht machen können, weil auch für sie klar ist, der Mensch steht im Mittelpunkt als Dozent und nur durch die Persönlichkeit face-to-face bin ich in der Lage, meine Teilnehmenden zu begeistern. Andere kriegen diesen Sprung schneller hin. Die können dann plötzlich beides und machen genauso gut Seminare online, wie sie vorher Präsenzseminare gemacht haben.
Schauen wir doch mal, Herr Giese, wie ist das bei Ihnen beim WBS-Training? Haben Sie die Dozenten oder Ihre Lehrkräfte eigentlich gleich von vornherein so eingestellt, weil Sie eben im Netz sehr präsent sind und sehr viel schon von vornherein digital machen, dass die entsprechendes Know-how auch mitbringen?
Also wir haben damit ja schon vor 10 Jahren angefangen und haben damals also in einer auch recht schnellen Umstellung unsere Trainer fit gemacht für das virtuelle Klassenzimmer und mussten dabei feststellen, dass das gar nicht so schwierig ist, weil wir unterrichten ja weiter und wir unterrichten ja auch live und wir sehen ja unsere Teilnehmer und unsere Teilnehmer sehen auch unsere Dozenten. Und der Unterschied zum Live-Unterricht oder Präsenzunterricht, wie Herr Götz gerade geschildert hat, ist ja gar nicht so groß. Also insofern, es ist was anderes, als wenn ich Online-Kurse konzipiere, die dann offline funktionieren. Da wir online sind, ist der Unterschied zum normalen Kurs gar nicht so groß. Also wir haben natürlich Kurse, mit denen wir darauf vorbereiten, also Qualifizierungskurse für Online-Trainer. Aber meiner Meinung nach ist das im virtuellen Klassenraum gar nicht so kompliziert.
Ja. In der Volkshochschule ist das insofern ganz gut gelaufen, als wir durch den Verband da große Unterstützung erfahren haben. Also es gab nicht nur sehr viel Fortbildung eben für die Mitarbeiter der Volkshochschulen, also die Festangestellten, sondern eben auch für die Lehrkräfte, sodass die Lehrkräfte jetzt die Möglichkeit hatten, sich doch nochmal sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, Online-Lehre zu machen. Gleichzeitig gab es sehr gute Unterstützung in den Häusern selbst. Also es gab ganz oft so Lerntandems, auch zwischen erfahrenen Lehrkräften und noch nicht zu erfahrenen Lehrkräften, die sich gegenseitig unterstützt haben, um eben möglichst viel Unterricht dann auch digital anbieten zu können, sodass unter den Lehrkräften in der Volkshochschule da ein relativ schneller Wachstum auch war an Wissen oder ein Wissenszugewinn war in der Zeit.
Frau Batzel, war denn da nicht auch ein Widerstand da? Weil das ist etwas, was ich auch bei meinen Recherchen vorher immer wieder gehört habe, dass gerade auch bei Lehrkräften, die sich jetzt auf die Weiterbildung spezialisiert haben, doch eher wirklich auf die Präsenz, den Präsenzunterricht auch eher spezialisiert haben, dass sie sich doch oft auch dann mit der Technik schwer getan haben.
Also Präsenzunterricht ist natürlich auch das, was wir am Volkshochschulen am besten können, würde ich sagen. Wir sind eben regional, wir sind vor Ort. Von daher ist es klar, dass unsere Lehrkräfte auch zu uns kommen, weil sie eben genau in ihrer Kommune oder in ihrer Region in Präsenz unterrichten wollen. Aber von Widerstand habe ich in der Corona-Zeit natürlich gar nichts gespürt, weil die Lehrkräfte selbst auch ein handfestes Interesse daran hatten, zu unterrichten. Die Lehrkräfte waren ja stark betroffen davon, dass wir Unterrichtsausfälle hatten und sie dadurch große Verdienstausfälle hatten. Von daher war der Wunsch, zu unterrichten, eben sehr groß und entsprechend, solange es nur ging, eben auch der Wunsch, eben online zu unterrichten. Jetzt, wo wir wieder in der Präsenz unterrichten können, sind natürlich viele andere auch wieder froh, die in der Zeit eben nicht online unterrichtet haben, dass sie jetzt auch wieder aktiv werden können bei uns.
Mhm. Herr Giese, vielleicht noch mal ganz kurz. Sie sagten eben, da ist ja kein großer Unterschied, ob man das jetzt im Netz, also ob man sich am Computer, sage ich jetzt mal, sieht oder ob man sich ja live sieht. Ich denke, da ist aber doch schon noch ein großer Unterschied.
Ja, vielleicht sehe ich das auch mit dem Hintergrund von einer Umstellung, die vor einigen Jahren bei uns war, vielleicht etwas vereinfacht. Aber trotzdem ist es so, dass wir im Grunde die gleichen Zeitansätze und auch die gleichen didaktischen Ansätze gewählt haben, um live zu unterrichten. Also wenn Sie das über Kamera machen. Mittlerweile sind wir da viel weiter. Also mittlerweile unterrichten wir als Avatare in einem dreidimensionalen Raum, um das Unterrichtsgeschehen oder das Geschehen in Präsenz noch stärker nachzubilden. Also sie bewegen sich bei uns wie im Second Life oder in einem Videospiel und gehen in ein Schulgebäude bei uns und nehmen dann am Unterricht teil, setzen sich dann auch in die Reihe. Zu spät kommende Teilnehmer sieht man durch den Raum laufen, denen das dann auch peinlich ist. Also wir versuchen viel aus dem normalen Geschehen einfach nachzubilden. Oder was ich mal schön als Beispiel nehme, ist, wenn ich als Dozent vorne stehe und meine Schüler melden sich und man übersieht das ja oft, dass die sich melden, gerade in virtuellen Klassenräumen. Das sind bei uns Figuren, die den Arm heben und es tut ihnen irgendwann auch richtig weh vom Zugucken, dass die nach einigen Minuten immer noch den Arm heben. Oder wenn sie nicht teilnehmen, dann senkt sich der Kopf mit der Zeit. Also wenn die nicht aktiv am Unterricht teilnehmen, dann sehen sie das auch. Also insofern stellen wir mittlerweile viel aus dem Präsenzgeschehen auch nach.
Ah, okay, das ist, heißt, es ist realitätsangepasster. Wenn ich jetzt höre, mit einem Avatar ist man unterwegs, das heißt, man hat ja eine andere Identität. Warum ist das wichtig fürs Lernen?
Viele befreit es, wenn sie mit einer anderen Realität oder mit einem Avatar unterwegs sind, fühlen sich dabei freier. Und wir haben als Ergänzung immer noch die Möglichkeit, dass sie das Videobild über der Figur sozusagen auch ansteuern können, wenn sie das freigeben wollen. Also wir erleben auch in Coaching-Situationen beispielsweise, dass Leute sich viel mehr öffnen, wenn sie nicht live als Video gesehen werden.
Ist das eine Tendenz, Herr Görz, die Sie auch beobachten?
Ja, also es gibt noch nicht allzu viele Anbieter, die das in Deutschland machen. Aber dadurch, dass viele mit Videokonferenzen beziehungsweise Webinaren nicht immer so ganz zufrieden sind, weil ihnen so ein bisschen die soziale Nähe verloren geht, überlegen jetzt natürlich immer mehr Anbieter in Deutschland, das Ganze auch mit Virtual Reality, also virtueller Realität, anzubieten. Wie gesagt, es sind noch nicht so viele, aber ich könnte mir vorstellen, in 5 oder 10 Jahren ist das durchaus eine interessante Alternative, die auch häufiger angeboten wird.
Mhm. Frau Widerny vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, wie blicken Sie darauf? Anonymes Lernen würde ich das jetzt irgendwie nennen.
Ja, also es gibt dazu nicht viel Forschung, aber wenn man so vergleicht, was passiert im Präsenzlernen, was passiert im Online-Lernen, dann gibt es schon darauf Hinweise, dass diese soziale Interaktion zwischen Teilnehmenden unter sich, aber auch mit der Lehrperson einen Einfluss darauf hat. Also da passiert neben dem reinen Wissenserwerb ja noch viel mehr. Es findet eine Vernetzung mit anderen statt, ein Austausch, der, glaube ich, auch durch die Präsenz ein Stück weit gesteuert wird. Ich finde es wahnsinnig spannend, was da jetzt erzählt wurde. Ich denke, das hat vielleicht auch was damit zu tun, in welcher Generation von Digital Natives lernen wir da gerade? Also in 20 Jahren sind die Menschen bestimmt noch mal ganz anders zugänglich zu solchen Szenarien. Aber jetzt gerade sehen wir schon, dass die Bereitschaft oder Einstellung zum Online-Lernen, aber auch die Teilnahme noch eine starke Altersabhängigkeit hat. Also bei älteren Personen sehr viel geringere Teilnahme und Affinität zu solchen Formaten digitaler Art.
Frau Batzel von der VHS Neuss. Ich glaube, da ist der Bildungsauftrag der Volkshochschulen ein etwas anderer, weil es uns ja nicht nur darum geht, Bildungsinhalte zu vermitteln. Das tun wir selbstverständlich in hoher Qualität in jedem Kurs. Aber darüber hinaus haben wir ja doch als ganz großes Thema, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Und gesellschaftlicher Zusammenhalt wird natürlich vor Ort in einem realen Raum mit realen Personen einfach besser gefördert. Und ich denke, wir haben gerade in der Corona-Krise gesehen, wie gut das in Volkshochschulen geklappt hat. Also wir haben mehrfach erlebt und vielfach erlebt, dass aus Kursen heraus es wirkliche solidarische Gemeinschaften gab. Es gab ganz viel Unterstützung untereinander in der Zeit. Da sind also Menschen, die eigentlich nur ein Lerninteresse hatten und deswegen in die Volkshochschule gekommen sind, zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen und haben sich dann in der Krise gegenseitig unterstützt. Bei ganz banalen Dingen wie man ruft mal an, dass jemand nicht einsam ist, man hilft bei Einkäufen, man fragt mal nach, aber auch darüber hinaus eben gerade zum Beispiel bei Fragen der technischen Unterstützung im Moment. Dieselbe Solidarität herrscht nicht nur unter den Teilnehmenden, sondern auch zwischen den Teilnehmenden und den Lehrkräften. Also wir haben es mehrfach erlebt, dass als wir wieder unterrichten konnten, Teilnehmende gesagt haben, ich würde mich ja jetzt abmelden vom Kurs, weil ich gesundheitlich nicht in der Lage bin zu kommen oder meine Risikoabwägung es mir nicht zulässt. Aber um meine Lehrkraft zu unterstützen, bleibe ich in dem Kurs drin, damit dieser Kurs nicht abgesagt werden muss und wir genug Teilnehmende in dem Kurs haben. Und das alles wächst natürlich nur, wenn man sich kennt, wenn man sich sieht und wenn eben dieser gesellschaftliche Zusammenhalt vorhanden ist.
Also Anonymität ist da für Sie kein Thema, Nein. höre ich daraus. Ne? Also so. Wie ist das bei Ihnen? Könnten Sie sich das vorstellen, eher anonym unterwegs zu sein, wenn es um Weiterbildung geht? Rufen Sie uns gerne an unter der Telefonnummer 00800. 144 64 64 64 und teilen Sie uns Ihre Einschätzung oder vielleicht auch Ihre Erfahrungen mit. Frau Elias aus Berlin hat sich gemeldet. Hallo Frau Elias.
Ja, schönen guten Tag nach Nordrhein-Westfalen.
Wie ist denn Ihre Erfahrung? Haben Sie jetzt in der Corona-Zeit sich weitergebildet oder denken Sie eher darüber nach?
Ich bin eigentlich Angehörige eines Berufs, in dem man sich ständig fortbildet, nämlich Konferenzdolmetscherin. Nun waren wir Dolmetscher die ersten, die im März schon nach Hause geschickt worden sind. Und die nächsten Anfragen für wirklich ordentliche Konferenzen, die eben nicht per Videoschalte übertragen werden, sind dann auch jetzt für März, April, Mai 2021. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die Letzten sein, die wieder irgendwann regulär in die Arbeit zurückkehren, wenn wir Pech haben, sogar erst Herbst 21. Und jetzt suche ich nach etwas und würde gerne auch etwas machen, aber alles, was ich sehe, sind dann Kurse, die ziemlich teuer sind. Und wir Selbstständigen sind ja von der Regierung komplett hängen gelassen worden. Wir Freiberufler, wir haben ja nicht mal Geld für unseren Lebensunterhalt aus irgendwelchen Förderungen. Wir kriegen nur diese sogenannte Hilfe, Überbrückungshilfe für Büros oder Kreditzahlungen fürs Mietauto oder fürs Leasingauto oder irgend sowas in der Art. Sprich, ich suche jetzt eigentlich zweifach. Ich suche einerseits eine Fortbildung oder eine teilweise Umschulung, was ja auch vielleicht ein zweites Standbein werden könnte, wo ich dann eben mich einerseits intellektuell weiter beschäftigen kann und auch nützlich sein kann. Andererseits suche ich eine Finanzierung dafür. Wer kann mir da helfen? Kann ich in einem Drittstudium, weil Dolmetschen ist schon mein zweiter Beruf, kann ich für ein Drittstudium BAföG beantragen? Ist das Arbeitsamt eventuell zuständig oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau? Plant die Politik vielleicht da noch irgendwas aufzulegen? Das sind so meine Fragen.
Okay. Frau Elias, Frau Batzel hat schon hier als erste ihren Finger gehoben. Dann lassen wir Sie doch mal zu Wort kommen.
Frau Elias, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Umstände direkt in Berlin sind, aber für diejenigen, die eine ähnliche Frage haben und in NRW sind, weiß ich, dass es ein Programm gibt, das heißt Bildung, Beratung zur beruflichen Entwicklung, BBE, was eben in vielen Bildungsinstituten angeboten wird, unter anderem auch in Volkshochschulen, wo eben es zumindest ein neunstündiges kostenloses Coaching gibt, wo darüber mit Ihnen dann nachgedacht oder reflektiert werden kann, was könnten weitere berufliche Schritte sein und wie kann man sich weiter orientieren und das Ganze in einem Rahmen, der für Sie eben auch möglich ist. Vielleicht gibt es ja Ähnliches auch in Berlin.
Das ging sehr gut. Die Orientierung ist, wie gesagt, sehr wichtig. Und Teil 2 wäre die Finanzierung. Gibt es irgendwelche Informationen über das Arbeitsamt, BAföG fürs Drittstudium?
Vielleicht hat Herr Giese da noch eine Idee, was die Förderung angeht.
Tatsächlich muss ich an der Stelle sagen, dass ich nicht Kenntnis darüber habe, ob die Arbeitsagentur das fördert. Soweit ich weiß, fördert die Arbeitsagentur die Qualifizierung von Selbstständigen nicht. Also das ist ja in der Regel über einen Bildungsgutschein. Eine Voraussetzung ist dafür, dass sie gearbeitet haben, in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt haben, meiner Meinung nach.
Okay. Herr Görz, haben Sie noch eine Idee?
Tja, also die Ideen hatte ich jetzt eben auch. Bildungscheck fiel mir eben noch ein. Das wäre dann wahrscheinlich auch der Bildungsgutschein. Ich denke eigentlich mehr daran, das selbst in die Hand zu nehmen und einfach mal zu schauen, ob man auf ganz anderen Wegen auch nebenbei mit anderen lernen kann. Also einfach ein Sprachaustausch über die Grenzen hinweg mit Leuten, die eine andere Sprache sprechen. Das, was dann eben nicht finanziert wird, sondern was man sich in irgendeiner Weise selbst organisiert.
Also Sprachaustausch über die Grenzen hinweg ist unser Alltag und das machen wir mit Kolleginnen auch ständig. Also das finde ich jetzt sehr nett, dass Sie das so vorbringen, aber ich glaube, da wären wir, falls man sowas mal institutionalisieren wollte, wären wir eher die Trainer, die auch Lernberatung machen und Ähnliches.
Aber das wäre ja vielleicht auch eine Idee, Frau Elias, dass Sie sich selbst als Trainerin anbieten.
Richtig, und deswegen höre ich auch Ihre Sendung, und die ich sehr spannend finde übrigens, auch mit der Präsenz versus digitaler Lehrveranstaltung. Ich habe auch viele Jahre an der Uni unterrichtet und ich weiß, wie wichtig eine Lehrperson, wie wichtig eine Präsenz ist. Insofern versuche ich jetzt zu überlegen, inwiefern halt dann doch eine Rückkehr auch ins analoge Leben oder eben in eine Präsenz in einer anderen Art und Weise möglich sein kann.
Darf ich dazu noch eine kleine Anmerkung machen?
Ja, klar, Frau Vidani.
Also es gibt jetzt mit dem Arbeit von morgen Gesetz praktisch das Recht auf eine Weiterbildungsberatung. Da ist die Bundesagentur für Arbeit dann praktisch in der Pflicht. Ansonsten haben Sie in Berlin auch noch die Möglichkeit, in den Lernläden, die es in den Bezirken gibt, eine ganz kompetente Beratung sich einzuholen, die auch eine hervorragende Übersicht haben über die verschiedenen Möglichkeiten, Bildungsprämie, Bildungscheck und so weiter, die vielleicht für Sie in Frage kommen.
Bei denen war ich schon und die haben mir gesagt, dass als Freiberuflerin das Gleiche wie mit dem Lebensunterhalt. Okay. Die ganzen Solo-Selbstständigen und Freiberufler fallen durch den Rost und sind überall die Vergessenen. Ich habe keine Chance.
Wir haben es gehört, Elias, Frau Elias. Ich denke, wir konnten vielleicht ein paar Impulse geben und wünschen jetzt einfach viel Glück.
Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen auch alles Gute.
Danke. Schauen wir vielleicht einfach nochmal auf gesellschaftliche Teilhabe, auf diesen Punkt. Weiterbildung ist ja immer etwas für diejenigen, die besonders aktiv sind, die das gerne machen, die Freude daran haben, die gerne was Neues erkunden. Aber da gibt es ja immer noch auch die Gruppe, die da so ein bisschen sich schwerer mit tut, sage ich jetzt mal, die benachteiligten Gruppen. Wie kann man die ansprechen? Wie kann man sie erreichen? Ich weiß nicht, Frau Batze?
Also wir haben natürlich wie alle Volkshochschulen ein Programmheft, wo man sich engagiert durchlesen kann und wo wahrscheinlich die meisten erstaunt sind, wie viele Angebote da sie interessieren würden. Nur kann man nicht von jedem ausgehen, dass er unser Heft in die Hand nimmt und konzentriert liest. Deswegen arbeiten Volkshochschulen ganz oft in die andere Richtung. Wir sind sehr engagiert in Netzwerken, sind in der Stadt also ganz tief in diesen Strukturen drin und erreichen damit eben dann nochmal ganz andere Menschen. Zum Beispiel konnten wir jetzt in den Sommerferien in Neuss zusammen mit den Interkulturhelden in Neuss ein Projekt abwickeln, wo wir sonst vielleicht gar nicht an die Zielgruppe gekommen wären, wo es um Theaterprojekte ging. Oder um ein anderes Projekt zur politischen Bildung, wo ein Video gedreht wurde, was motivieren soll dazu, sich im Kommunalwahlkampf zu engagieren oder zumindest wählen zu gehen. Das Ganze aber mit einer Zielgruppe, die jetzt nicht ausschließlich aus dem Bildungsbürgertum stammt, sondern eben aus Bereichen, die eben unser Heft nicht auf dem Nachttisch liegen haben. Und das klappt bei uns nur darüber, dass wir eben sehr gut vernetzt sind und mit Partnern zusammenarbeiten, die eben enger dran sind an den Zielgruppen.
Mhm. Frau Vidani, haben Sie da vielleicht noch Ideen?
Ja, also das ist natürlich eine Sorge, die wir jetzt so haben, dass wir die sozialen Ungleichheiten, die wir in der Weiterbildungsbeteiligung sehen, uns fragen, ob die durch diesen Digitalisierungsschub nicht eher verschärft werden. Also die Personen in der Alphabetisierung und Grundbildung mit geringen schriftsprachlichen Kompetenzen, das korreliert oft auch mit geringen digitalen Kompetenzen. Das kann also eine Teilnahmehürde sein, eine zusätzliche. Und was sich so gut gezeigt hat, war, gerade wenn wir jetzt nochmal an die betriebliche Weiterbildung denken, wir haben jetzt viel über individuell motivierte Teilnahmen gesprochen, aber das größte Segment ist eigentlich das von Betrieben finanzierte. Und das sind auch wichtige Gatekeeper sozusagen. Also wenn die Anreize haben, auch ihre gering qualifizierten Beschäftigten in Weiterbildung einzubinden und die weiter zu qualifizieren, dann haben wir da in der Regel ganz gute Erfolge.
Wie könnten denn solche Anreize aussehen?
Also das Qualifizierungschancengesetz, was letztes Jahr verabschiedet wurde, gibt für Betriebe Anreize in dem Sinne, dass die Weiterbildung teilfinanziert wird, gerade für kleinere und mittlere Betriebe, die eher eine geringere Weiterbildungsaktivität haben. Und da auch nochmal ganz besonders für ältere Beschäftigte oder gering qualifizierte Beschäftigte. Diese Förderung alleine reicht aber nicht aus. Also da müssen noch Beratungsstrukturen und so weiter drumherum aufgebaut werden. Das ist jetzt im Rahmen der nationalen Weiterbildungsstrategie, die auch letztes Jahr verabschiedet wurde, auch angedacht. Da müssen wir jetzt beobachten, ob das eingelöst wird.
Herr Görz vom MMB-Institut in Essen.
Ja, wenn ich mal von den Angeboten her schaue, dann ist es hier wichtig, mal auf ganz einfache Angebote zu schauen. Und zwar nicht unbedingt so komplexe Lernmanagementsysteme, wie man sie kennt, wo man eben zwangsläufig schon ein Notebook benötigt mit ganz vielen Untermenüs, sondern irgendetwas, was so einfach ist wie Google als Suchmaschine. Irgendein Button, ein Eingabefeld. Und es sollte sinnvollerweise auch nicht unbedingt nur für einen großen Rechner oder für ein Notebook gedacht sein, sondern auch für das Smartphone oder sogar das Handy, das die Leute haben. Das heißt, man muss die Leute dort abholen, wo sie stehen, und auch bei der Technik abholen, die sie besitzen.
Frau Sawasch aus Hamburg hat sich noch gemeldet. Grüß Sie, Frau Sawasch.
Ja, guten Tag.
Wie ist denn Ihre Erfahrung? Haben Sie in der Pandemiezeit jetzt die Zeit genutzt, wie viele andere, und sich weitergebildet online?
Ja, tatsächlich hat mich Ihre Redaktion das auch gefragt, aber es ist so, dass ich über eine Fortbildung oder Weiterbildung berichten möchte, die ich an der Volkshochschule schon vor der Corona-Zeit begonnen habe, zum systemischen Coach. Und also ich habe tatsächlich immer mich weitergebildet, schon vor Corona und überhaupt auch in den Jahren davor, was ich für sehr, sehr, sehr wichtig halte und das jedem nur ans Herz legen kann. Ja, und diese Ausbildung zum systemischen Coach, die lebt natürlich von dem persönlichen Austausch und von persönlichen Übungs-Coaching-Sessions in der Ausbildung. Aber trotzdem hat das schon auch funktioniert, das online zu machen. Wir haben Ausbildungswochenenden, das sind natürlich lange Stunden am Rechner, aber trotzdem hat es funktioniert.
Okay, das heißt, Sie sind eigentlich damit gut gefahren, sage ich jetzt mal, mit der Online-Weiterbildung.
Also durchaus, so haben wir die Zeit genutzt, wobei es eben auch kritische Aspekte gibt, die man nicht verschweigen sollte.
Sagen Sie mal.
Ja, aus meiner Sicht wurde ohne Diskussion Zoom eingeführt, das damals zu Beginn der Corona-Zeit noch als unsichere Plattform galt. Natürlich ist das die billigste, also preisgünstigste Form, aber man hätte natürlich auch andere, sicherere Plattformen nutzen können.
Was Sie jetzt nicht sehen können, Frau Sawasch, dass Frau Batzel gerade ihre Hand gehoben hat. Ich glaube, sie will direkt dazu was sagen.
Ja. Ja, ich weiß nicht, wie das in der VHS Hamburg organisiert ist, aber ich weiß, dass in der Cloud in den meisten Kursen von Volkshochschulen eben mit einer eigenen Konferenzsoftware gearbeitet wird. Und die VHS Cloud ist eben eine, die ganz besonders großen Wert auf Datenschutz legt. Und die Videokonferenzen der Volkshochschule werden deswegen in den meisten Fällen auch darüber abgewickelt. Auch bei uns im Haus gibt es ab und zu mal was über Zoom, wo aber vorher dann ausreichend aufgeklärt wird, sodass dann jeder Teilnehmende weiß und worauf er sich einlässt, beziehungsweise ob er das dann möchte oder ob er das nicht möchte.
Ja, also bei uns ist es halt die Zoom-Lösung. Genau. Aber gut, ich habe das zur Kenntnis genommen, dass es auch andere Varianten gibt. Und der andere Aspekt ist noch, das möchte ich auch noch kurz sagen, dass aus meiner Sicht natürlich die Trainer sich darauf eingestellt haben, in diesem Fall Trainerinnen, aber es reicht halt nicht nur, ein paar Stichpunkte auf eine PowerPoint zu schreiben, die dann vorzulesen. Ich bin selber Live-Online-Trainerin, ich habe meine Ausbildung gemacht und ich weiß, dass man solche Online-Seminare oder Online-Trainings sehr, sehr interessanter gestalten kann, als das dann so landläufig gemacht wird.
Das heißt, Sie waren mit der Qualität nicht so zufrieden, wenn ich das richtig jetzt verstehe.
Genau, es war verbesserungswürdig.
Mhm. Danke, dass Sie sich gemeldet haben, Frau Sawasch. Herr Görz, Sie wollten noch direkt dazu was sagen?
Ich denke, in dem Fall gilt natürlich für alle diese Kursangebote immer wieder auch zu evaluieren, also herauszukriegen, was hat den Leuten gefallen, was hat ihnen nicht gefallen, um das von Semester zu Semester immer besser werden zu lassen. Also da ist das Feedback einfach nötig, so wie Sie es ja jetzt auch gegeben haben.
Mhm. Ja, Frau Batze?
Er wollte noch? Ja, also.
Jetzt ist es weg.
Jetzt ist weg.
In dem Augenblick, das passiert manchmal. Wie sehen Sie das, Frau Widani? Wie wichtig ist dieses Feedback auch? Also, dass man von den Teilnehmenden auch hört, was vielleicht mal verbessert werden könnte.
Mhm. Das ist bestimmt ganz zentral und das ist auch schon integriert in viele Qualitätsmanagementsysteme, die Großteil der Weiterbildungsanbieter eigentlich haben. Ich glaube, man muss jetzt nochmal gucken, das war jetzt für alle auf Teilnehmendenseite, Lernendenseite, Einrichtungsseite eine absolute Ausnahmesituation, wo sehr viel, sehr kreativ auch mal schnell husch-husch gemacht wurde. Und ich würde mir eben wünschen, dass mit so einem evaluativen Blick jetzt geguckt wird, was war gut davon, was behalten wir, was können wir weiterführen, was muss weiterentwickelt werden.
Und das werden Sie ja auf jeden Fall im Auge behalten mit dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, nämlich für den nächsten Bildungsbericht wahrscheinlich. Unsere Sendezeit geht zu Ende. Ich danke Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben, auch hier angerufen haben, sich aktiv an der Sendung beteiligt haben. Jetzt geht es gleich weiter mit Corso und Neuigkeiten aus der Kunst- und Popszene. Und am Mikrofon für Campus und Karriere verabschiedet sich Bettina Köster.